Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Soundtracking Germany, Popular Music and National Identity, so heißt ein 300 Seiten starkes englischsprachiges Pamphlet, was die Kulturwissenschaftlerin Melanie Schiller, die in Groningen lehrt, gerade herausgegeben hat und das auf sehr, sehr eindrucksvolle Weise und sehr, sehr umfangreich darstellt, wie komplex die Beziehungen von Popmusik und nationaler Identität in Deutschland gelaufen sind. Melanie Schiller ist mir jetzt zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Es geht in Soundtracking Germany eben nicht um Soundtracks in Germany. Wo ist der Unterschied? Warum haben Sie diesen Band eben Soundtracking genannt?
Ja, mir ging es bei dem Tracking vor allem darum, zu schauen, nachzuvollziehen oder nachzuverfolgen, wie sich deutsche nationale Identität und populäre Musik zueinander verhalten und wie deutsche Geschichte auch in Musik verhandelt wird und wie man damit umgeht, wie man sich selbst identifiziert als Deutsche über Musik.
Das ist natürlich ein unfassbar umfangreiches Thema. Wie sind Sie überhaupt methodologisch vorgegangen? Also wie haben Sie Ihren Forschungsgegenstand festgezurrt? Wie haben Sie den einkreisen können?
Also dieses Tracking geht eben auch um eine Suche, die Suche nach einer nationalen Identität. Und so war eigentlich auch meine Methode ein bisschen. Ich habe angefangen mit den frühen Nachkriegsjahren, also nach 45, und habe geschaut, welche Musik ist denn da, die sich explizit mit deutscher Identität in der populären Musik beschäftigt. Und dabei war es mir wichtig, dass die Schnittstelle zwischen diesen drei Themenkomplexen, also populäre Musik wirklich als Mainstream-populäre Musik, Deutschland explizit Musik, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, und Musik, die auch noch etwas über nationale Identität aussagt, nicht nur die deutsche, sondern allgemein, wie Musik und nationale Identität sich zueinander verhalten können.
Es gibt so ein paar Hits, die sind uns sofort geläufig und da gibt es ganz, ganz offensichtlich ja auch dieses Spiel mit Nationalität, klar. Rammstein, Made in Germany oder auch die deutsch-amerikanische Freundschaft mit Tanz den Mussolini. Sie haben sich also 5 Songs ganz paradigmatisch vorgenommen. Der erste von Karl Beerbohr von 1948. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Wir hören mal rein.
Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi, Chimmela, 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 bumm. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesen. Heidi, Chimmela, 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 bumm. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi, Chimmela, 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 bumm.
Was lässt sich anhand dieses Songs gut demonstrieren?
Einige Sachen. Das erste, würde ich sagen, ist wichtig, dass zu dem Zeitpunkt 48 gab es ja noch keine Bundesrepublik, da gab es auch noch keine DDR, da gab es im Grunde nur 4 Besatzungszonen. Der ganze Kultursektor war extrem zensiert und kontrolliert, außer populäre Musik und Schlager insbesondere hier. Da gab es Freiheiten, weil das war als unpolitisch angesehen und da würde man nicht wirklich ernsthafte Themen besprechen. Aber in diesem Karnevalslied aus Köln sieht man, dass das doch auch passiert und eben nur in Musik möglich war zu dem Zeitpunkt. Und was das Lied macht, ist eigentlich, dass die Deutschen sozusagen sich selbst erzählen, was es bedeutet, deutsch zu sein in diesem Moment der Neuerfindung nach dem Krieg. Und es geht darum, sich abzusetzen von den Alliierten und es geht auch darum zu sagen, wir sind stolz auf unser Land, obwohl das eben 2, 3 Jahre nach dem Krieg ungewöhnlich ist oder in vielen anderen wie Literatur oder Presse nicht möglich war. Und so gesehen ist das wirklich ein sehr interessantes Lied. Es war extrem populär, wurde teilweise sogar als Ersatznationalhymne benutzt auf Sportevents.
Und nicht nur im Rheinland oder in Köln, sondern bundesweit?
Ja, ich habe ein bisschen auch in den Zeitungsarchiven recherchiert und habe gesehen, dass zum Beispiel das Hamburger Abendblatt über das Lied auch geschrieben hat. Also es war auf jeden Fall außerhalb von Köln und dem Rheinland auch beliebt und bekannt, ja.
Zweites Beispiel, The Lords von 1965, Poor Boy.
Poor boy, you must know.
Yeah.
Tuesday.
Das ist eigentlich ein bisschen ein großer Gegensatz zum Trizonesien-Lied, weil hier geht es eben darum, nicht zu besprechen, was es heißt, deutsch zu sein, sondern Hauptsache zu probieren, nicht deutsch zu sein. Die Idee einer modernen oder kosmopolitischen deutschen Identität in dem Moment bedeutet, so englisch wie möglich zu sein. Und somit wird Pop irgendwie auch eine Sprache, mit der Vergangenheitsbewältigung sich nicht auseinandersetzen zu müssen und eben versuchen, jemand anders zu sein, statt sich zu fragen, wer sind wir, was haben wir getan, wie gehen wir damit um, sondern sich außerhalb zu identifizieren und versuchen, jemand anders zu werden.
Ein recht zeitgenössisches Beispiel kommt aus dem Jahr 2004. Wir sind wir, ein Deutschlandlied. Wer steckt dahinter und was sagt uns dieses Lied über die Auseinandersetzung von Popmusik mit Nationalität?
Ja, das Lied ist von Peter Heppner und Paul von Dyk und das Lied Wir sind wir beschäftigt sich dann wiederum wieder explizit mit der Frage, wer sind wir als Deutsche? Und dieses Lied stellt sich, es funktioniert ähnlich wie das Trizonesien-Lied eigentlich, eben explizit, wer sind wir, wofür stehen wir? Und dieses Lied beschäftigt sich sehr damit, dass man als Deutsche ja auch viel erreicht hat. Also, dass man viele Gründe hat, stolz zu sein. Es erzählt eine Erfolgsgeschichte der deutschen Identität und unter anderem auch über die Wende. Es wird über die Wende berichtet und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man eben wieder sagen kann, wir sind Deutsche und darauf sind wir stolz.
Frau Schiller, wenn wir jetzt wirklich von dieser ganzen Zeit ausgehen und von einer linearen Entwicklung, kann man sagen, das Verhältnis der deutschen Popmusikerinnen, deutschen Popmusiker zu ihrer Nation ist dann am Ende unverkrampft, in gewisser Weise so, wie andere europäische Nationen das auch handhaben? Oder besteht nach wie vor diese Ambivalenz, dieses sich auch wirklich an dem Stichwort Nation abarbeiten müssen?
Erstens würde ich widersprechen und sagen, dass es keine lineare Entwicklung gibt, sondern dass es ganz viele Parallelen gibt. Es gibt ganz viele Widersprüche und es ist nicht, dass es alles nacheinander folgt und aufeinander aufbaut, sondern viele Sachen gleichzeitig stattfinden, die sich oft widersprechen auch. Zweitens zu der Unverkrampft-Frage, da würde ich sagen, das ist nicht der Fall und wird es auch nicht sein. In dem Buch nenne ich das die Melancholie im Sinne von, dass die Vergangenheit immer auch Teil dessen ist, wie wir uns heute beschreiben, wie wir uns heute identifizieren. Das muss immer mitgedacht werden, es wird immer wieder zurückkommen und es wird in unerwarteten Momenten vielleicht auch wieder auftauchen. Also es ist nicht, dass es immer bewusst ist, sondern oft auch unbewusst kommt. Ein Moment, wo man denkt, oh, ach, schau ja, wir haben diese bestimmte Vergangenheit, mit der wir umgehen müssen. Und das nenne ich im Buch eben die Melancholie. Deswegen würde ich sagen, nicht unverkrampft, sondern es spielt immer auch eine Rolle, dass es mitgedacht wird.
Soundtracking Germany. Die Kulturwissenschaftlerin Melanie Schiller hat darüber geforscht, wie sich deutsche Geschichte und der Umgang mit ihr durch die populäre Unterhaltungsmusik ziehen. Ihr Buch ist auf Englisch im Verlag Roman und Littlefield erschienen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.